Wer hat's erfunden? Die Schweizer offensichtlich, denn die Schweizer Skimänner dominieren momentan den Weltcup. Im Skisprung-Weltcup dominiert dagegen ein Deutscher und dominiert Lindsay Vonn vielleicht bald wieder den Skiweltcup der Frauen? Gehen wir's an. Türö, Türö, wir unterbrechen. Es ist Mittwoch 17.38 Uhr, ganz genau. Und wir unterbrechen aus einem bestimmten Grund, denn wir haben heute die Podcast-Episode aufgezeichnet. Und zwei Stunden danach ereilt uns die freudige Nachricht, Marco Schwarz gibt sein Comeback. Blackie ist Becky, wenn wir schon bei den schlechten Witze bleiben.
Ja, man sieht, dass es sehr überraschend kommt, weil wir hier nur zu zweit sitzen.
Die Dani ist schon die längst, Dani hat uns schon daheim verlassen.
Genau. Ja, Marco Schwarz ist zurück. Wir sind jetzt beide ziemlich baff gewesen, als die Meldung auf einmal reingetrudelt ist. Hatten wir absolut nicht am Schirm. Hat auf Instagram ein Video gepostet, wo er unter anderem gesagt hat, ich zitiere mal, ich bin wieder zurück, ich werde am Sonntag im Slalom in Val d'Isère am Start stehen. Drückt mir die Daumen.
Also im Slalom, genau. Das heißt, in Riesendorlauf am Samstag lässt er noch aus.
Ganz genau,
ja. Dabei hat er, ich finde es spannend, noch vor einem Monat hat er bei Servus TV erklärt, es ist mein großes Ziel, noch in diesem Kalenderjahr zurückzukehren. Also da hat er sich ja schon ein bisschen angeteasert, aber wollte sich noch nicht festlegen. Ist klar, also ist kurz vorher dann so richtig ins Schneetraining eingestiegen. Und ÖSV-Techniktrainer Martin Kreuzleitner hat ja gesagt, er hält den Jänner für realistisch. Da haben viele dann damit gerechnet, aber es gibt ja diese Doku Come Black. Max, was hat es mit der Aufsicht? Da ist ja was angeteasert worden.
Genau, da ist ja vom ORF etwas ein bisschen voreilig vermeldet worden, dass diese Doku am, ich glaube, 21. Dezember rauskommen soll. Der zweite Teil, da gibt es ja schon einen ersten Teil davon, wo Marco Schwarz bei der Reha in Innsbruck unter anderem begleitet wurde, und daran ließ sich schon etwas erkennen, okay, das Comeback könnte in alter Partie passieren. Das ist jetzt die Woche nach Val d'Isère.
Und das war aber schon die optimistischste Prognose, die man so vernommen hat.
Genau, deswegen eben umso überraschender, dass er jetzt schon zurückkommt, diesen Sonntag. Ist für mich ein wenig das Zeichen einerseits, dass das Training schon sehr gut funktioniert hat mit seinen Teamkollegen. Wir haben vorhin Bilder gesehen von der Reiteralm, wo er beim Slalomtraining mit anderen Teamkollegen eingefangen wurde. Ja. Ich denke, er wird schon auf einem gewissen Level dann auch sein.
Ja, aber also, was erwartest du von ihm?
Ja, ich glaube, da muss man trotzdem bescheiden bleiben. Er wird selber mal schauen wollen, vielleicht auch, wo steht er aktuell. War jetzt doch fast ein Jahr lang nicht mehr im Weltcup mit dabei. Er hatte in Bormio einen schweren Sturz gehabt mit Kreuzbandriss und Meniskusriss. Dann im Sommer diese Bandscheibenoperation. Ich sage mal, ich will jetzt da keine Plätze vorhersagen, aber wenn er Top 15 herum, Top wirklich 20, glaube ich, traue ich ihm schon zu. Das Talent hat er ja auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Aber ob er schon so weit ist, frage ich mich. Ich bin eher auf dem Standpunkt, dass ich sage, bin froh, wenn er es in den zweiten Durchgang schafft. Alles andere ist für mich eine Draufgabe.
Natürlich, kann man auch so sehen. Ja, ich glaube aber schon, dass wenn es nur so wäre, dass er nicht schon ein bisschen weiter vorne dabei wäre, dann würde er noch nicht jetzt zurückkommen. Mhm. Er hat ja von Anfang an gesagt, er will für die Weltmeisterschaft in Saalbach, und dies wohlgemerkt im Februar erst, nichts aufs Spiel setzen. Jetzt haben wir Mitte Dezember und er ist schon zurück. Das heißt, die Entwicklung, der Genesungsverlauf ist einerseits natürlich schneller gegangen, als er es wahrscheinlich auch selbst vermutet hatte. Mhm. Und er ist schon viel weiter, auch skifahrerisch, als er es gedacht hätte.
Ja. Gut, Max, dann harren wir der Dinge, die da von Marco Schwarz kommen mögen. Und jetzt geht's weiter mit der regulären Episode. Es ist die Saison der Comebacks und auch wir haben ein Comeback zu feiern. Die Dani ist wieder da. Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast.
Freut mich auch sehr, dass ich wieder bei euch da bin.
Servus Max, Servus, du warst nie weg, Gott sei Dank. Ja. Das war nämlich ziemlich fad worden für mich.
Ein bisschen Alleinunterhaltung, das geht doch schon, oder nicht?
Das will ich niemandem zumuten. Es wäre nicht sehr erfolgreich verlaufen, im Gegensatz, Wahnsinnsüberleitung, im Gegensatz zum Skiweltcup-Wochenende der Schweizer Männer.
Was bilden sich die Schweizer ein, oder? Das ist ein Wahnsinn. Unfassbar.
Ein Skiwochenende im Zeichen der Eidgenossen. 3 Schweizer Siege in 3 Rennen. Boom.
Respekt, muss ja. man, glaube ich, so anerkennen. Wirklich beeindruckend, was unsere Nachbarn da abgeliefert haben. Also Hut ab.
Ja. Ich muss sagen, mich jetzt nicht ganz überrascht, aber halt, dass nicht Marco Odermatt derjenige war, der alle drei Rennen gewinnt, das war dann schon wieder überraschend.
Mhm. Ja, da werden ein paar, glaube ich, im Tippspiel ihre Punkte davonfahren gesehen haben, die auf drei Odermatt-Siege getippt haben.
Ja, das waren leider einige, aber lasst uns über die Schweizer sprechen. Was macht die heuer so stark aus eurer Sicht?
Also ich glaube, man muss auch sagen, es ist jetzt nicht nur heuer, die haben auch schon in der letzten Saison sehr aufgezeigt. Es ist eine Breite in dieser Mannschaft da, die, und da kann man durchaus, glaube ich, als Österreicher ein bisschen neidisch rüberschauen. Die haben eine Breite in der Mannschaft, eine Qualität in der Mannschaft und im Speziellen jetzt an diesem Wochenende muss man halt auch sagen, da ist es vor allem in zwei Fällen einmal richtig aufgegangen mit Morisier und Tumler. Hat man jetzt nicht unbedingt rechnen müssen oder dürfen im Vorfeld, aber ja, auch das gehört dazu, dass man da vielleicht im Sog ein bisschen dieser starken Mannschaft die wieder heranführt, bei denen es in letzter Zeit nicht so gelaufen ist. Ja.
Was ich toll gefunden habe, ist, dass Marco Odermatt sich so für seine Kollegen gefreut hat. Ja. Er hat gesagt, er wird nicht gerne Zweiter, aber wenn er schon Zweiter wird, dann hinter jemandem wie Mürisier, der so eine unfassbare Leidensgeschichte hinter sich hat. Ich habe geschaut, der war 2010, Jänner 2010 hat er sein erstes Weltcuprennen bestritten. Also der hat ewig warten müssen.
Ja, 186 Weltcuprennen hat er absolviert, bis er das erste Mal ganz oben gestanden ist. Also der Typ hat richtig Ausdauer bewiesen und es freut mich auch, dass es jetzt endlich aufgegangen ist, weil du sprichst es auch schon an, auch Morisier, extrem sympathischer Typ. Mir fällt irgendwie, ich assoziiere jedes Mal diese Gesichtsmaske aus Corona-Zeiten mit ihm. Er war ja der mit dieser Maske, mit dem Vollbart und der Zahnlücke.
Ja, genau,
und jedes Mal, wenn ich Morisier jetzt sehe, muss ich an diese Zahnlücke denken irgendwie. Also auch abseits der Piste ist das ein richtig, richtig netter, sympathischer Typ. Mhm. Also dem gönne ich es wirklich von Herzen.
Ja. Ja.
Also vor allem auch bei seiner Verletzungsgeschichte, die er gehabt hat. Also
drei Kreuzbandrisse im selben Knie.
Ja. Unglaublich, allem, ja. Ich glaube schon fünfmal insgesamt am Knie operiert.
Im Juni zum letzten Mal, Arthroskopie.
Ja. Rücken, Schulter, eben erst zwei Tage vor dem Sieg die Schulter ausgekugelt im Training. Also eigentlich völlig irre und dann fährt er da zum Sieg. Unglaublich.
Mhm. Genauso unglaublich war es eigentlich beim Thomas Dummler. Das ist ja... Der hat ja vor Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt und hat dann schon überlegt, das bleiben zu lassen, verständlicherweise, weil er hat gesagt, ist nach Kitzbühel war das, wenn ich mich richtig erinnere.
2017, glaube ich, war das.
Ja, möglich. Er ist vom Auto aus gestiegen, weil er tanken wollte und das ist eigentlich fast nicht mehr gegangen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es mir so geht, da würde mir die Entscheidung nicht schwer fallen. Deswegen Hut ab, dass der weiter an sich geglaubt und weitergemacht hat. Das ist... wirklich extrem, extrem geil. Ja. Wenn man dann sowas sieht und ich kann mich dann für solche Leute einfach wahnsinnig mitfreuen.
Ja, vor allem, es war ja zur damaligen Zeit jetzt dann nicht so, dass er den Weltcup dominiert hätte oder da vorne mitgefahren wäre oder so. Also der kommt ja auch erst eigentlich jetzt im späten Alter so richtig auf, eben weil er jetzt halt auch einmal ein bisschen das Glück hat, verletzungsfrei zu bleiben. Ich muss sagen, mich hat es etwas überrascht, wie cool er im zweiten Durchgang geblieben ist. Also er hat ja dann später zugegeben, nachdem der Odi da oben beim vierten Tor gleich mal weggerutscht ist und mit ihm hat er besichtigt, dass ihm dann schon ein bisschen die Düsen gegangen ist. Aber ich finde, das hat man ihm überhaupt nicht angemerkt dann. Also vor allem angesichts dessen, Lukas Braten hat ja der Vorlaufbestzeit aufgestellt.
Ja. Also muss man auch ehrlich sagen, nach Braten haben wir gedacht, okay, da, das wird jetzt, wird jetzt nichts, das schafft er nicht mehr.
Aber richtig stark. Also.
Aber so ist es danach dann nur, unter Anführungszeichen, das erste Weltcup-Podest für Brasilien geworden und nicht der erste Weltcup-Sieg, aber trotzdem richtig geil, finde ich.
Ja, mit...
Auch die Bilder dann dazu.
Ja, genau, also Lukas Braten mit Cowboy-Stiefeln und brasilianischer Flagge Samba-tanzend im Schnee, also ich finde den Typ einfach geil und das ist so eine Bereicherung für den Ski-Weltcup. auch skifahrerisch, also wie der fährt, unfassbar. Ich mag nur anmerken, dass ich ihn aufs Podest getippt habe im Vorfeld. Endlich ist er mal aufgegangen, nachdem er es jetzt dreimal nicht geschafft hat. Der ist richtig stark und ich glaube, er wird auch noch viel stärker werden in der Saison. Also ich glaube, der nimmt gerade erst so richtig Schwung auf.
Ja, glaube ich auch.
Ein sehr begnadeter Skifahrer.
Richtig. Ein begnadeter Skifahrer ist auch Marco Odermatt, der an dem Wochenende nicht so dominiert hat, aber ich glaube, beschweren braucht man sich aus seiner Sicht auch nicht. Auch wenn er im Riesentorlauf zum dritten Mal saisonübergreifend in Folge ausgefallen ist. Was ist da los?
Gute Frage. Ich habe jetzt gerade vorher noch mal nachgeschaut. Das letzte Mal, dass Marco Odermatt zweimal in einer Saison ausgefallen ist, war 2018-19. Das war seine zweite Saison überhaupt im Weltcup. Da hat er insgesamt drei DNFs gehabt. Seither ist er nie wieder zweimal in einer Saison ausgefallen. Das höchste der Gefühle war einmal. Also die Frage darf man schon durchaus stellen, was ist los?
Sind wir von ihm nicht gewohnt?
Man ist es nicht gewohnt. Da sind wir alle, erfolgsverwöhnt von Marco Odermatt. Ich muss sagen, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, sogar im Super-G, dass das Setup bei Odermatt im Beaver Creek nicht ganz gepasst hat. Man hat immer wieder gemerkt bei gewissen Schwüngen, dass ihm so ein bisschen der Außenski weggeht und dann gerade im Riesentorlauf hat er dann ja selber gesagt, der hat das Setup gewechselt und hat dann aber anscheinend aber auch nicht wirklich was gebracht. Gerade im zweiten Durchgang dann ist er ja nicht sehr weit gekommen. Und da hat man auch schon gemerkt, irgendwie findet er nicht so den Grip und kann sein Skifahren, sein geniales Skifahren nicht so ausspülen und seine Stärken.
Aber dafür ist es für Marco Odermatt in den Speed-Disziplinen wesentlich besser gelaufen. Er hat in der Abfahrt Platz 2 geholt, den Sieg im Super-G und trotzdem hat sich für uns die Frage an euch da draußen aufgedrängt. Dani, du hast das für uns beobachtet, ob dem Odermatt nicht heuer vielleicht der Gesamtweltcup-Moment gleitet.
Ja, ich glaube, die Frage darf man durchaus einmal in den Raum stellen. Ich weiß, es ist noch sehr früh in der Saison, aber...
Aber er zeigt endlich, dass er Mensch ist. Das freut mich besonders.
Ja, genau, ja. Die User waren gespalten. Ein paar haben gesagt, Odi macht es wieder, die Saison ist noch lang. Ein paar sind da schon auch sehr skeptisch. Zum Beispiel JaxOB09, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, hat zum Beispiel auf Instagram geschrieben, ja, safe, Christoffersen macht's. Also da ist der Tipp auf Henrik Christoffersen. Mutig. Ich werfe da noch den Lukas Braten, weil wir gerade schon drüber geredet haben, in die Runde. Ich glaube, der könnte, auch wenn er, jetzt nicht abwärts fährt, der könnte den Odi dann doch... ein bisschen fordern. Ich glaube nicht, dass es am Ende ganz reichen wird, aber ich glaube, er könnte ihn fordern, wenn er zum Beispiel jetzt im Riesentorlauf zu einer Podestserie ansetzt und Odermatt weiterhin ein bisschen unkonstant ist und wenn Christoffersen oder auch Braten im Slalom große Punkte machen. In der Abfahrt müssen wir schauen, wie weit vielleicht Sarah Söll Odermatt da die einen oder anderen Punkte wegschnappen wird. Also ich glaube auch durchaus, dass es nicht so ein Selbstläufer wird wie in den vergangenen Jahren für Odermatt.
Ja, glaube ich schon auch, dass es für ihn sicher ein bisschen schwerer wird, aber am Ende sehe ich ihn trotzdem vorne, weil im Endeffekt er fährt drei Disziplinen und dahingehend wenn ich mir jetzt anschaue, das vergangene Wochenende, auch wenn das Setup nicht optimal ist und trotzdem waren die Leistungen top mit einem Sieg und einem zweiten Platz und ja, man kann einmal ausscheiden im Riesentorlauf, das passiert ja, es passiert den Besten, schaut einmal Manu Feller an, ja. Hoffen wir auch, dass das bald wieder besser läuft. Also auf die Saison hin gesehen sehe ich jetzt keinen Konkurrenten, wo ich sage, der kann ihm so ernsthaft gefährden, dass er den Gesamtweltcup heuer nicht gewinnt, das glaube ich nicht.
Ja, bin ich dabei. Also du musst, wenn man ein bisschen den letztjährigen Endstand hernimmt, da war er halt fast 1000 Punkte vor Loic Meyer und
ja, den musst du
fast,
mal verlieren.
Fast 1000 Punkte musst du halt immer mal verlieren. Also ich glaube schon, bin bei dir ein bisschen Dani, Lukas Braten kann ihm da sicher ein bisschen die Stirn bieten. Er muss dafür aber halt in beiden Disziplinen konstant aufs Podium fahren. Ja. Oder Matt hat halt den Vorteil mit Abfahrt, mit Super-G. Im Riesentorlauf wird er früher oder später wieder ganz oben stehen und seine Konstanz wiederfinden. Mhm. Und die Leistungsdichte ist halt Abfahrt Super-G nicht so hoch wie jetzt der Riesentorlauf Slalom, also vor allem ja. Slalom halt.
Die Frage, die ich immer gestellt habe, Odermatt hat ja vor Saisonbeginn ganz klar als Ziel einen Sieg in Kitzbühel ausgegeben, weil das fehlt in seiner persönlichen Sammlung. Genau hat er gesagt, das ist eigentlich sein großes Ziel. Natürlich WM auch, aber vielleicht hat Odermatt da den Fokus generell ein bisschen mehr auf die Abfahrt gelegt in der Vorbereitung. Mhm. Schauen wir mal.
Kann schon gut sein.
Vielleicht ergibt sich deshalb im Riesentorlauf da noch ein bisschen Raum für andere. Mhm. Aber ja, wir werden das weiter beobachten, hätte ich gesagt.
Richtig. Wen wir auf jeden Fall in Zukunft weiter beobachten sollten, ist Lukas Feuerstein. Der hat uns ja am vergangenen Wochenende große Freude bereitet mit seinem dritten Platz im Super-G. Also lasst uns ein bisschen auf die Österreicher blicken, weil Lukas Feuerstein war nicht der einzige Lichtblick. Wir haben ja da unter anderem noch den Stefan Echberger gehabt, der ganz am Anfang noch steht seiner Weltcup-Karriere mit den Rängen 20 in der Abfahrt und 14 im Super-G aufgezeigt hat. Muss uns jetzt, Dani, um die Zukunft, um die Speed-Zukunft der Österreicher weniger bang sein als noch vor einigen Monaten?
Ja, glaube ich durchaus, dass man da wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Ganz so düster schaut es nicht mehr aus wie vielleicht in der jüngeren Vergangenheit. Gerade bei Lukas Feuerstein freut es mich sehr, dass es endlich einmal aufgegangen ist. Ich meine, er ist zwar erst 23, aber er hat schon so oft bewiesen, dass er den Speed hat. Er ist ja Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf und im Super-G und hat dann das Pech gehabt, dass er sich in seiner Premierensaison im Weltcup 2022-23 kurz nachdem er Platz 6 im Super-G in Cortina belegt hat, bestes Ergebnis, dann schwer verletzt hat. Und ja, der Weg zurück war jetzt lang und mühsam, aber ich glaube, es hat jetzt gerade auch wieder so dieses Erfolgserlebnis gebraucht, damit er auch nochmal diese Sicherheit hat, ja, ich kann es, ich kann da auch ganz vorne mitfahren. Und ja, also von meiner Seite aus Riesengratulation. Ich freue mich wirklich sehr, dass es dem Burschen mal aufgegangen ist. Mhm. Ja.
Also und Cheftrainer Marco Pfeiffer war ja in Folge, will nicht sagen euphorisch, aber schon sehr optimistisch. Ich habe sein Zitat aufgeschnappt. Vor Odermatt und Sarrazin fürchte ich mich nicht. Wenn unsere Jungs das runterfahren, dann haben wir die im Griff. Na, servus. Also wenn das so kommt, nehme ich gern. Ja. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch.
Sehr, sehr große Worte. Ja. Nein, also ich glaube, man muss da schon...
Bei der österreichischen Bescheidenheit.
Ja. Ich wollte schon sagen,
Hauptsache, man muss... Hauptsache, wir schlagen die
Deutschen. Ja. Nein, man muss die Kirche schön im Dorf lassen. Also schön, dass er es runtergebracht hat, endlich der Kurs und generell Beaver Creek sind mir ein bisschen entgegengekommen, weil doch immer technisch sehr anspruchsvoll. Er kommt eben aus einem Riesentorlauf ursprünglich. Das hilft dir natürlich. Muss er jetzt einmal bestätigen. Ist halt der nächste Schritt dann. Haben wir ja auch, glaube ich, in diversen anderen Folgen bei anderen Leuten auch schon oft erwähnt. Ja, aber schön, dass wir da jemanden haben, der den beiden großen Speedassen da die Stirn bieten kann.
Ja, vor allem gerade in den Speed-Disziplinen spielt Erfahrung halt auch eine wichtige Rolle, gerade bei den Klassikern, wenn ich da an Wengen, Kitzbühel und Co. denke, das ist dann schon einmal eine andere Hausnummer, also schauen wir mal, wie sich die Saison noch entwickelt, aber der Start war auf jeden Fall mal vielversprechend, auch mit Stefan Echberger, also ich glaube in der Abfahrt mit Startnummer 55 auf Platz 20 gefahren, im Super-G dann auf Rang 14, also mega, mega Talentprobe abgelegt. Ich hoffe, dass er jetzt regelmäßig im Weltcup die Chance kriegt, dass er sich da auch konstant nach vorne arbeitet und auf einem gewissen Level etabliert. Weil genau solche Leute braucht man, die Jüngeren, die da nachdrängen. Weil, wie man auch leider gesehen hat, auf die Arrivierten ist jetzt dann doch nicht so viel verlassen.
Ausnahme Vincent Griechmeier, muss man auch sagen.
Genau, ja. Ich finde, ein fünfter Platz in der Abfahrt ist durchaus okay für den Start.
Sechster Platz im Super-G passt auch, glaube ich.
Wenn er mit sich selber nicht zufrieden sein wird, aber... Es hätte durchaus ein schlechterer Start in die Heim-WM-Saison sein können, aus seiner Sicht. Ja.
Ich glaube auch. Also ich finde diese Aussage von Stefan Echberger super, der gesagt hat, aber wir sind geil drauf, wir sind ein geiles Team, wir kriegen unsere Chancen und dann geht's dahin.
Ja, das taugt mir. Ja, vor allem der ist ein menschlicher Megatyp. Also der ist auch so einer, der noch sagt, was er sich denkt, geradeaus. Also ich habe letztes Jahr in Kitzbühel das Vergnügen gehabt, mit ihm zu sprechen, und der ist ein wirklich leibender Kerl, also solche braucht man.
Mhm. Und Marco Pfeiffer traut ihm am Saisonende die Top 10 zu, in einer der Disziplinen. Schauen wir mal. Bin gespannt.
Das sind einige Vorschusslorbeeren, hätte ich einmal gesagt. Da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, mehr Motivation oder mehr Druck ist, wenn sowas vom Cheftrainer kommt. Ja. Also
wie schätzt du Stefan Echberger da ein? Ist er ein Typ, der mit so einem Druck umgehen kann?
Ja, also ich glaube schon, wie dein Zitat beweist, eher noch so, scheiß mir nix. Also fahren wir mal, dann sehen wir schon. Von dem her, ich glaube, das steckt da weg. Ja.
Gut, dann lasst uns, das Wort Comeback habe ich heute im Zusammenhang mit dir schon einmal in den Mund genommen. Lasst uns über eine große Comebackerin bei den Skifrauen reden, Lindsay Vonn, die ja ihr Comeback im alpinen Skizirkus jetzt am Wochenende gegeben hat bei den FIS-Rennen in Copper Mountain. Der Abfahrt mit den Rängen 24 und 27 und im Super-G mit den Rängen 19 und 24. Vor allem in der Abfahrt mit einem Starterfeld, wo doch einige prominente Namen dabei waren, und da haben mir 1,5 Sekunden gefehlt auf die Besten. Also das ist, wie bewertet ihr das?
Vielversprechend, würde ich mal sagen. Also das wird natürlich sie auch gefreut haben, wenn sie da bei so einer großen Konkurrenz, also das waren ja Conny Hütter, also vor allem aus österreichischer Sicht, Hütter, Buchner und so weiter mit dabei, ich glaube Brignone auch und so, das ist schon die Weltspitze. Und wenn du nach, ich glaube, wie lange war es jetzt weg? Sechs Jahre?
6 Jahre, glaube ich, waren es,
da deine ersten Rennen fährst, 1,5 bis 2 Sekunden konstant verlierst im Schnitt auf die 4 Rennen gesehen, kannst du, glaube ich, aus Lindsay Vonn Sicht sehr zufrieden sein damit.
Die Frage ist halt, ich meine, Lindsay Vonn hat quasi liefern müssen, also sie hat dann auch FIS-Punkte gebraucht, um im Weltcup jetzt dann starten zu dürfen. Ist halt auch die Frage, wie viel die anderen, du hast das angesprochen, die Hütters und Buchners und Co., wie viel Vollgas da bei denen schon dabei war im Vergleich zu Vonn. Also, und man weiß auch, FIS-Rennen mit Pistenpräparierung etc., das ist dann schon einmal ein bisschen ein anderes Level, wenn es dann in den Weltcup geht. Also bin auf jeden Fall mal gespannt, sie soll ja in Beaver Creek als Vorläuferin am Start stehen. Bin auch mal gespannt, wie sie sich dann tut auf einer echten Weltcup-Piste quasi. Wir haben es eh gesehen, jetzt bei den Männern Beaver Creek nicht das einfachste Pflaster, wird auch für die Frauen nicht leichter. Also ich bin wirklich gespannt, aber all in all freue ich mich echt auch, dass sie da wieder quasi zurück ist in der Skiwelt. Und ja, ich glaube, die wird schon noch einiges liefern, wo ein paar, die jetzt in den letzten Wochen sehr viel Kritik geäußert haben, dann vielleicht ein bisschen leiser werden.
Ja. Nein, vor allem sie ist auch eine, die das motiviert, wenn man ihr solche Aussagen entgegenwirft.
Ja.
Gut, lasst uns zu den Predictions kommen für das kommende Wochenende. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Frauen, die eine Abfahrt und einen Super-G fahren werden. Dani, magst du beginnen? Abfahrt, deine Tipps?
Sehr gerne. Ich halte den Druck für unsere Frauen gleich mal niedrig und tippe auf Sieg Conny Hütter vor Sophia Gottscher und Miriam Buchner.
Na, hättest die Steffi Venier vielleicht auch noch dazu nehmen können, dann hätte es passt.
Die habe ich im Super-G, damit es schön ausgeglichen ist. Ein Dreifachsieg wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen.
Max,
Abfahrt Federica Brignone vor Lara Gut-Berami und Sofia Gotcha.
Ich habe Lara Gut-Berami vor Conny Hütter und Federica Brignone. Mhm. Also gut, Super-G, Dani?
Ich schließe da gleich an. Ich habe Brignone im Super-G auf der 1 vor Lara Gut-Berami und eben Steffi Venier.
Mhm. Mhm. Max?
Gut-Berami vor Hütter und Brignone.
Ich habe Brignone vor Gut-Berami und Kaiser Vico Flieh. Jetzt habe ich mich nämlich auch mal für eine Überraschung tippen getraut.
Ich habe auch überlegt, irgendwie da eine Norwegerin reinzuschmeißen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Also schauen wir mal.
Na, jetzt bin ich gespannt auf eure Tipps zu den Männern, die in Val d'Isère ein Technikwochenende bestreiten mit Riesentorlauf und Slalom. Max, magst du weitermachen?
Sehr gerne.
Riesentorlauf.
Ich hoffe, dass es Marco Odermatt endlich einmal aufgeht im Riesentorlauf. Mhm. Ich nehme ihn wieder auf die 1 und hoffe nicht schon wieder 0 Punkte in der Hinsicht zu machen. Platz 2 gehe ich mit Lukas Braten und Platz 3 Thomas Tummler.
Mhm. Dani?
Fast der gleiche Tipp. Ich vertraue auch weiterhin auf Marco Odermatt, hab Braten wieder auf der 2. Und auf der 3 Henrik Christoffersen auf den schweren Hang in Val d'Isère. Da wird die Routine Trumpf sein.
Das sehe ich auch so, ja, aber mein Vertrauen hat Marco Odermatt schon verloren, wahrscheinlich vor der gerade down auf die 1. Nein, ich habe ganz vorne Henrik Christoffersen vor Jan Kranjec und Lukas Braten.
Spannend, okay.
Ja, Kranjec hätte ich auch auf der Rechnung gehabt, aber guter Tipp, ja.
Spannend. Na, dann hast du deinen Tipp für den Slalom. Geht schon.
Also, nachdem ich jetzt bei den ersten zwei Saison-Slaloms mich geweigert habe, Gehe manuell auf Stockel zu tippen und damit extrem eingefahren bin, wird es jetzt ein Sicherheitstipp, Gehe manuell auf der 1.
Was das heißt, er scheidet fix aus, gut zu wissen.
Danke, warte, ich muss meinen Tipp mal schnell ändern.
Also, Hinweis an alle, die beim Lowlands Skitippspiel mitmachen, tippt Clem Manuel nicht auf der 1.
Zumindest nicht, wenn er die Tani tut.
Genau, ja. Also Clem Manuel auf der 1 vor Christoffersen und Loik Meyer.
Mhm. Max? Okay.
Ja, Platz 1 Clem Manuel. Ich hoffe, ich hoffe. Schauen wir mal. Platz 2 auch hier Lukas Braten. Und der dritte Platz geht an Christopher Jakobsen.
Oh. Mhm. Den hatte ich tatsächlich auch auf der Rechnung für Platz 3. Ganz vorne habe ich auch Noel, auf der 2 Henrik Christoffersen und auf der 3 habe ich überlegt zwischen Jakobsen und Atle Lee McGrath, der für mich das Rennen machen wird um Platz 3.
Spannend, kein Fehler, kein Strasser, kein...
Ich habe lange überlegt, aber nachdem ich meinen letzten Tipp so eingefahren bin, man geht doch die Versuche mal was anderes. Gut, dann gehen wir in eine kurze Werbepause und dann geht's weiter mit Skispringen.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Jack.
Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Lola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus der Werbepause und wie versprochen, es geht weiter mit Skispringen, wo wir, Max, jetzt ist dein Part, auf ein sehr erfreuliches Wochenende aus österreichischer Sicht zurückblicken. Außer eine Makel gibt es wieder und das ist wieder ein Deutscher und das ist wieder Pius Paschke.
Er wird mir wirklich schon unheimlich
schon langsam.
Langsam
nervt er ein bisschen, oder?
Ja. Nein, es ist unfassbar, was Pius Paschke da Woche für Woche abliefert.
Wobei man, Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, wobei man sagen muss, eigentlich gehört der halber zu uns, nicht, das ist ja Bayer.
Ja, kann man schon für uns beanspruchen, aber nein.
Da richten wir es wieder.
Nein, echt cool, was der da Woche für Woche aktuell abliefert. Also letzte Woche ja noch gesagt auf deine Frage, ob ich ihm den Gesamtweltcup zutraue, habe ich gesagt, nein.
Was sagst du jetzt?
Ich hoffe, ich beiß mir nicht in den Hintern am Ende der Saison dann. Bleibt nach wie vor dabei, es ist noch immer erst der Saisonanfang, sind erst drei Wochen gesprungen im Weltcup. Aber um zu den Österreichern zu kommen, ja, Daniel Tschofenik am Samstag den Bewerb gewonnen, endlich aus seiner Sicht, muss man fast sagen.
Er war oft schon sehr knapp dran. Grob durchgezählt, ich glaube 7 Mal im Einzel schon am Stockerl, aber halt nie ganz oben. Also jetzt endlich einmal aufgegangen.
Wobei man sagen muss, man, er springt seit 2021, glaube ich, im Weltcup mit, ist erst 22 Jahre, also davon
immer noch ein junger Athlet.
Immer noch total jung, davon überfällig oder so zu sprechen, ist eigentlich fast schon übertrieben. Aber wenn man halt merkt, okay, so wie du sagst, Dani, er ist schon 7-mal am Stockerl gestanden, aber halt immer knapp am Sieg vorbei, hat glaube ich auch schon die eine oder andere Halbzeitführung gehabt, die er halt da nicht drüber gebracht hat. Richtig cool. Auch eine Bestätigung für seine bisher doch sehr gute Saison eigentlich. Also schlechteste Platzierung, Platz 6 in Rucke dabei gewesen. War schon außerdem zweimal in Lillehammer am Podest. Und nach dem Sommer, wo er ja eine Verletzung hatte, diesen Adduktoreneinriss im linken Bein, sehr, sehr, sehr cool, dass ihm das eigentlich ja nicht so ausgemacht hat, dass er da nichts verloren hat in der Vorbereitung und jetzt eben seinen ersten Weltcup-Sieg feiern durfte.
Ich wollte da sagen, ich finde, er ist auch, für das, dass er erst 22 ist, wirkt er auch schon sehr abgebrüht, muss ich sagen. Wie du hast das angesprochen, er hat es nicht immer in zwei Durchgängen runtergebracht. Und jetzt gerade, weil die Chance in Wisla ist schon auch speziell, muss man auch dazu sagen, dass er das jetzt gerade dort oder vielleicht auch deswegen geschafft hat, wirklich freut mich sehr. Und dass da auch im ÖSV-Team wieder einer ist, wo man sagen, okay, der kann jederzeit vorne mitspringen. Glaube ich, auch fürs Team mega gut, wenn da immer einer ist, der da ganz vorne die Benchmark setzt. Also richtig stark.
Gut, da haben wir aktuell drei Leute. Genau, die halt alle.
Ja, sich, Graf, Giovanni, genau, Kammer, 3D.
Die sich halt alle mit Pius Paschke aktuell messen müssen.
Ja.
Der am Sonntag dann gewonnen hat vor Hörl und Kraft. Also. Ja. Und Giovanni, also schon wieder einen
Giovanni
Dreifachsieg.
Giovanni 4, richtig, verhindert. Ja, genau.
Ich glaube eh schon, wie es in Lillehammer auch schon der Fall war. Also
wieder, ja, genau.
Beansprucht man wirklich für uns, hey, ist doch viel einfacher. Man reicht Vierfachsieg, ist doch viel schöner. Aber nein.
Ja. Ja, aber das zeigt wieder mal, dass, also das ist, finde ich, so das Phänomen Skispringer, dass es dann von jetzt auf gleich ist einer da, der einfach gewinnt, bei dem es läuft, bei dem alles zusammenpasst. Paket an Ski, Schuh, Anzug, da spielen ja so viele Kleinigkeiten mit rein. Und wir haben es in der Vorbesprechung schon ein bisschen durchgeredet. So diese One-Season-Wonder hat man ja schon oft gesehen. Ja. Ich würde es nicht sagen, ich hoffe, das ist auch One-Season-Wonder, aber kann durchaus so sein. Oder fängt es verdächtig so an, dass es so eine Saison wird, eines Einzelnen, bei dem es einfach läuft. Und dann musst halt auch mit zweiten und dritten Plätzen schauen, dass du da dran bleibst.
Richtig, ja. Und Pius Paschke ist ein gutes Stichwort. Das zeigt halt eben dieses Dranbleiben. Das zeigt wieder mal, dass Alter nicht vor Leistung schützt. Wenn man sich jetzt dieses Wochenende anschaut, und da muss man auch noch erwähnen, Claudia Riegler. Also die setzt dem ganzen Jahr noch, dieses Wochenende war ja besonders jetzt mit dem Mürisier und mit Dummle, mit diesen 32 und 35 und jetzt holen die Siege und der Paschke gewinnt mit 35. Aber dann kommt Claudia Riegler daher. Ja. Das könnten ja fast ihre Kinder sein, die ist 51. Und fährt im Snowboard-Weltcup, im Parallelslalom, im, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Quanging, aufs Podest als Zweite. Das ist unglaublich, oder? Wie geht das?
Sensationell. Also Claudia Riegler ist wirklich ein Phänomen. Es macht so viel Spaß, ihr dabei zuzuschauen, wie sie ihren Sport ausübt, weil man wirklich sieht, was die für eine Freude hat. Und ich glaube, sie hat es bei den Kollegen von Servus TV gesagt, sie ist ja mit 30 damals eigentlich aus allen Kadern geflogen, und weil sie angeblich zu alt war. Und jetzt gewinnt sie mit 51 noch immer. Also das ist so schön zu sehen, wenn sie Sportler einfach nicht unterkriegen lassen und sie vielleicht auch vom Umfeld da nicht zu viel reinreden lassen oder nicht vom Weg abbringen lassen, sondern wirklich auf sich hören und von ihrem Weg überzeugt sein. Und also wirklich mega, was Claudia Riegler da abliefert.
Ja. Aber was glaubt ihr, was sind da die Gründe dafür, dass es solche Sportler und Sportlerinnen gibt, die sich dann immer wieder aufraffen und immer dranbleiben und dann noch zu solchen Leistungen fähig sind? Was gehört da dazu aus eurer Sicht?
Ich glaube, Claudia Riegler hat selber eigentlich sehr gut zusammengefasst. Es ist die Freude, die Begeisterung, die man für den Sport mitbringt. Sie liebt den Sport, den Snowboard-Sport, hat sie selber gesagt. Und da wird es einem Murisier, einem Paschke, einem Tummler und etlichen anderen Sportlern in ihren jeweiligen Sportarten nicht anders gehen. Also warum springt ein Noriaki Kasai immer noch mit in Japan? Warum ein Simon Amann? Warum im Eishockey fällt mir Jaromir Jagr ein, der mit 52 in Tschechien immer noch spielt? Ja. Das sind einfach solche auch Galionsfiguren dann, die gleichzeitig aber Inspirationen für jüngere Athleten sind. Also ich glaube, Claudia Riegler hat es auch selber gesagt, sie will andere Athleten inspirieren, ähnlich lange weiterzumachen, dass man Grenzen verschieben kann. Nur weil es das Alter Richtung 40, vielleicht 50 schon geht, heißt das halt nicht, dass die Karriere vorbei ist. Wenn der Körper mitmacht, ist natürlich wieder so eine andere Sache. Warum dann nicht? Also
ja. Ich glaube, es sind auch gerade solche Beispiele, wie zum Beispiel Tommy Tummler, die dann andere Sportler dazu motivieren, die vielleicht auch schon ans Aufdenken gedacht haben, zum Weitermachen, dass man es vielleicht wirklich noch an die Spitze schafft, obwohl man eigentlich schon abgeschrieben wurde. Und ich glaube, gerade bei solchen Sportlern, die jetzt noch nicht die Erfolge gehabt haben, es ist ja was anderes bei einer Claudia Riegler, die eh schon alles erreicht hat und trotzdem nicht mehr fort, als zum Beispiel Thomas Tummler, der unter Anführungsstrichen nicht das erreicht hat, was er wollte. Ich glaube, man will sie einfach dann irgendwann belohnen für diese jahrelange harte Arbeit und die ganzen Entbehrungen, die man als Profisportler auch in Kauf nimmt. Man, was die Sportler da von Kindheit an investieren und auch das Umfeld. Ich meine, die Eltern finanziell vor allem, was in so eine Profisportkarriere einfließt und auch Trainer, Betreuer. Irgendwann will man den ganzen Leuten ja auch was zurückgeben. Und ich glaube, das ist für viele auch eine Motivation, trotzdem noch weiterzumachen, auch wenn der Körper einmal eigentlich schon sagt, hey, weiß ich nicht,
lass lieber bleiben.
Ja. Und ja, man sich selber es auch irgendwie beweisen will, dass man es kann.
Ich glaube, wenn dieser Wille da ist, weil man will sich ja später nichts selbst vorwerfen müssen. Und sich dann denken müssen im Ruhestand, ja, warum habe ich schon aufgehört? Das hätte ja vielleicht doch noch ein, zwei Jahre gehen können und so.
Siehe Lindsay Vonn,
genau. Ja, also wie gesagt, es hätte ihnen noch niemand verdenken können, wenn sie schon aufgehört hätten. Also eine Claudia Riegler damals eben mit 30, das ist ja auch schon 21 Jahre her, was unfassbar ist. wenn sie da aufgehört hätte, hätte ihr keiner übel genommen. Aber halt sich so zurückzufighten, jetzt mit 51 noch an der Weltspitze mitzufahren, Hut ab davor und vor allen anderen Sportlern, die genauso nie aufgeben.
Es ist halt auch, also ich kann mir es nur vorstellen, ich bin keine Profisportlerin, aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach loszulassen, diesen Schritt zum Karriereende zu gehen. Ich meine, wenn ich mir da die Krankenakte von Murisier anschaue, also da hätte ich die Shisha dreimal ins Eck geschmissen, weil mir gedacht habe, leck mir am Arsch, sicher nicht mehr. aber irgendwie sie so von der Leidenschaft, das was ja teilweise Jahrzehnte das Leben der Sportler bestimmt.
Die kennen ja nichts anderes.
Genau, ja. Das irgendwie abzuschließen, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht das Einfachste ist und dass vielleicht auch der eine oder andere sagt, okay, ich zögere das noch ein bisschen hinaus, solange es noch irgendwie geht.
Und was für mich, was mir aufgefallen ist, möchte ich sagen, wenn du dann das wirklich schaffst, jetzt schon im fortgeschrittenen Sportleralter endlich dich zu belohnen und diese Erfolge zu feiern. Ich glaube, bei manchen ist es halt auch, weil der ist junger, eben, du hast so viel Druck, die Familie und hat so viel Geld investiert und du hast alles dafür investiert, bisher in deinem ganzen Leben und das macht der Druck oder du machst dir selber Druck. Ja. Und ich glaube, mit einem gewissen Alter und wenn du so eine Verletzungshistorie hinter dir hast, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, jetzt scheiße ich mir nichts mehr. Ja, jetzt, ich habe nicht mehr viel zum Verlieren und fährst frei drauf los und auf einmal funktioniert es. Ja. Und vielleicht ist gerade das, was jetzt bei einem Tummler der Mürisier noch gefällt hat.
Mhm. Vielleicht noch interessant bei Tummler, er hat ja erzählt nach seinem Sieg, er hat letztes Jahr wieder provisorische Weltcup-Kalender veröffentlicht worden ist und er gesehen hat, im Beaver Creek steht ein Riesentorlauf auf dem Programm, zu seiner Frau gesagt, denk Winnie.
Ja.
Also so auf die Art.
Den sollte man noch die Lottozahlen fragen.
Also er hat schon gewusst, der Schnee dort ist einer, der ihm liegt. Da sind viele Parameter, die zusammenpassen könnten. Und mit so einem Ziel vor Augen ist es dann, glaube ich, auch nochmal extra Motivation zu sagen, okay, jetzt probiere ich es noch einmal. Ich kann es ja. Und ja. In dem Fall ist es märchenhaft aufgegangen, hätte ich fast gesagt. Ja.
Gut, lasst uns, apropos märchenhaft, super Stichwort, ja, lasst uns von den Alten zu den Jungen kommen.
Ganz schön
also, lauter ganz Vorlagen, es ist mir angegangen, dass du da warst, wenn es auch nur eine Folge war. Na, lasst uns von den Alten zu den ganz Jungen kommen. Wir kommen zu unserer Kategorie Neuschnee. Und da geht es heute um, tada, Biathlon Anna Andexer. Max, du hast da ihre Statistiken und ihre Biografie ein bisschen angeschaut.
Genau, Anna Andexer wird an diesem Wochenende in Hochfilzen ihr Weltcup-Debüt geben. Ist eine 21-jährige Salzburgerin, hat heuer in Polen war die Europameisterschaft, die Junioren-Europameisterschaft, zweimal die Goldmedaille gewonnen. Ist außerdem amtierende Gesamtweltcup-Siegerin im IBU Junioren-Cup und hat auch schon Erfahrung auf IBU-Cup-Ebene, also auf der zweiten Leistungsstufe, sammeln können. Bei ihrem dritten Einsatz in Martel in der vergangenen Saison ist sie gleich Zweiter geworden, beim Saisonabschluss in Obertilli auch Fünfte.
René, du bist Biathlon-Experte. Sie wird jetzt in Hochfilzen ihr Weltcup-Debüt geben. Was darf man von Anna Andexer schon erwarten und was vielleicht noch nicht?
Also wenn man sich ihre Leistungen in der Saison bisher anschaut, also ihr Manko war immer so ein bisschen das Schießen, weil sie kommt ja vom Langlauf, ja, hat sie eigentlich erst relativ spät dann konkret für Biathlon entschieden. Es war vorige Saison schon besser, ja, jetzt am Saisonstart war es noch nicht optimal, also ich kann mich darauf erinnern, Saisonbeginn in Idrefjell mit 10 Fehlern. Die Ergebnisse im IBU Cup waren jetzt okay, ja, und ich glaube, man sollte die Erwartungen jetzt nicht zu hoch schrauben. Was man schon sagen muss, sie hat ja den Schritt vom Junior Cup in den IBU Cup extrem gut geschafft, aber dieser Schritt ist ja wesentlich kleiner als vom IBU Cup in den Weltcup. Ja. Mhm. Ich mag den Dominik Landerdinger zitieren, mit dem ich für die Saisonvorschau gerne nachlesen bei uns geredet habe, und der hat gesagt, man darf jetzt die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen lassen, aber wenn du im IBU Cup vorne dabei bist, dann rennst du normalerweise im Weltcup in die Punkte. Ja. Das ist ja schon zuzutrauen. Es ist auch sicher eine Motivation für sie, dass man ihr, so wie Anna Gandler vor 2 Jahren das Weltcup-Debüt auf heimischem Boden in Hochfilzen ermöglicht. Das ist noch mehr zusätzliche Motivation, ja, und für sie kein Druck, weil sie ist eine, sie kann mit dem umgehen. Ja. Sie hat diese spielerische Leichtigkeit, ja. Ja, und was sie vor allem mitbringt, ist die Stärke in der Loipe. Und von daher gehend traue ich ihr langfristig einiges zu. Jetzt in Hochfilzen muss man froh sein, wenn sie Weltcup-Punkte holt. Das ist schon ein großer Erfolg. Und alles Weitere muss man dann einmal abwarten, wie sie sich jetzt auf diesem Spielfeld Weltcup schlockt.
Mhm. Du sprichst ja schon an. Kann man jetzt schon sagen, wo das langfristig hingehen könnte? Ist das eine Kategorie einer Lisa Hauser vielleicht, wo man sagt, okay, da ist das Potenzial da für diese Stufe?
Tendenziell ja. Also läuferische Qualitäten, wenn ich mal eine Lisa Hauser in ihrem Alter im IBU Cup anschaue, wenn ich mal eine Anna Gantler in ihrem Alter im IBU Cup anschaue, da ist sie sogar noch ein Stück besser. Ja. Das Schießen ist etwas, das kriegt man über die Jahre in den Griff. Sie hat sich erst relativ spät konkret für den Biathlon entschieden. Vielleicht hängt es noch ein bisschen nach. Ich maß mir nicht anders zu beurteilen, kann es mir aber vorstellen. Von daher, ja, sie hat das Potenzial, ähnliche Sphären zu erreichen, mit dem kleinen Plus, dass sie halt läuferisch so gut ist, dass sie dann gar nicht darauf angewiesen ist, dass jetzt vielleicht irgendwer von den starken Läuferinnen ein bisschen auslässt, sondern sie kann da läuferisch mit den Besten mithalten. Und das ist eigentlich, von daher sehe ich sie sogar vom Potenzial her noch ein bisschen über der Lisa und über der Anna Gandler. Aber wie gesagt, man muss einmal abwarten, ob sie diesen Schritt jetzt so gleich einmal schafft. Ja. Sie ist eine coole Socke, zuzutrauen ist sie auf jeden Fall. Ja.
Das hört sich vielversprechend an. Du wirst es für uns live in Hochfilzen beobachten.
So
und
ist es.
Wir werden es dann nächste Woche nachbesprechen in der
Richtig.
Nächsten Episode.
Genau. So machen wir das. Gut, in diesem Sinne, damit sind wir schon wieder am Ende für heute angelangt. Dankeschön für eure Expertise. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ebenfalls.
Also.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Baba. Bleibt gesund.
Ciao.